Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Über queere Literatur und das Literaturmagazin Transkodiert sprechen wir heute mit dem Autor und Herausgeber Biber Oskar Nass. Und wir fragen auch nochmal nach, wie es mit der Leipziger Buchmesse ohne Oliver Zille weitergehen wird, im Gespräch mit dem Wallstein-Verleger Tedel von Wallmoden. Der Begriff queer, der ist ja längst im Mainstream angekommen, natürlich auch in der Literatur. Es gibt viele Buchhandlungen wie das Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin, die haben queere Bücherregale. Es gibt aber auch schon ganze Buchhandlungen, Schießet und Eisenherz, die sind ganz auf queere Bücher spezialisiert. Wir haben darüber auch schon in der Lesart berichtet. Und mein Gast heute ist der Autor Biber Oskar Nass, Herausgeber des queeren Literaturmagazins Transkodiert. Hallo, herzlich willkommen.
Hi.
Sie schreiben ja selbst Prosa und Lyrik. Wie ist das entstanden, die Lust, dieses Magazin zu gründen? Gab es da irgendwie einen speziellen Anlass dafür oder einfach Spaß an der Freud?
Ich würde schon sagen, es gab einen ganz speziellen Anlass. Also ich habe das vor 2 Jahren jetzt inzwischen gegründet, 2019. Und damals habe ich noch in Göttingen gewohnt und wusste auch gar nicht so richtig, dass es so eine Art von Literaturszene gibt. Und ich habe irgendwie so, genau, in Göttingen wiederum gibt es nicht so Buchläden wie Schießet zum Beispiel. Und ich habe mich einfach danach gesehen, dass ich Geschichten von Transpersonen lesen kann und dann auch noch Geschichten von Transpersonen, die mich sprachlich interessieren. Also es hat mir einfach gefehlt und dann habe ich dieses Magazin gegründet und angefangen damit. Also ich würde sagen, es ist entstanden aus einer Sehnsucht vielleicht sogar.
Das heißt, es ist mehr wie so ein Leitfaden, damit man auch Sachen finden kann, habe ich jetzt rausgehört, dieses Label. Oder weil man fragt sich ja, ob das eben wirklich wichtig ist, weil das ja auch so ein bisschen die Gefahr trägt, dass man dann eben guckt, ja, Hauptsache es ist trans, egal wie gut es geschrieben ist.
Nee, ich würde sagen, Bücher werden immer, also jede Labelung, jede Kategorisierung wird der Sprache nicht gerecht. Also auch wenn ich über ein Genre kategorisiere, betrachte ich es nicht mehr unter literaturästhetischen Aspekten. Also es passiert sozusagen schnell. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo ich es unter queer labele, tue ich 2 Dinge. Und einmal, also ich isoliere das Buch von dem restlichen Kanon und sage, es ist ein queeres Buch. Und das birgt auf jeden Fall die Gefahr, dass das verloren geht, was da sprachlich passiert in diesem Buch. Und gleichzeitig würde ich sagen, es ermöglicht auch, also beispielsweise eine queere junge Person, die zu Dussmann geht, hat dann in dem Moment die Möglichkeit, Geschichten zu finden, die diese Person betreffen und kann zu dieser Ecke gehen. Und ich würde deswegen sagen, also diese queere Bücherecken, beispielsweise bei Dussmann, they do no harm. Also es ist okay, dass es die gibt. Es muss natürlich viel, viel weiter gehen als das. Und trotzdem wird dadurch queeren Menschen ermöglicht, Geschichten zu finden, in denen sie vorkommen, mit denen sie sich identifizieren können. Und deswegen würde ich sagen, die Ursache, dass queere Literatur immer noch oder viel zu sehr unter einer Identitätskategorie bewertet wird und diese Identitätskategorie wird als Ganzes betrachtet, natürlich geht dann ganz viel verloren. Und die Ursache sind aber nicht Bücherecken bei Dussmann. Das ist vielleicht ein Symptom, was dadurch entsteht. Und die Lösung ist auch nicht, diese Bücherecken also so aufzulösen, weil dass es die gibt, das ist auch erstmal gut. Und das ist ein Anhaltspunkt, wo wir anfangen können irgendwie. Und das ist gut, dass queere Bücher in den Mainstream einziehen. Das ist ja erstmal gut, aber es muss irgendwie weitergehen als das. Es darf da irgendwie nicht stehen bleiben.
Wo soll es denn hingehen? Also was wäre denn so eine Vision?
Also ich würde sagen, meine Vision ist, dass es ganz viel Literatur, also ich würde sagen, dass sich der Kanon auf jeden Fall erweitern muss und dass er sich aufweicht und dass bestimmte Geschichten und Menschen in den Kanon einziehen dürfen und können. Und ich würde schon sagen, also also diese Betrachtung von Transautorinnen muss sich auf irgendeine Art und Weise schon verändern, weil es oft so ist, es sind Transautorinnen und es sind Autorinnen, die Sprache lieben und die schreiben und die sich ausdrücken und sie sind zufällig eben auch trans so ein bisschen. Also das ist ein großer Unterschied und das nehme ich auf jeden Fall auch wahr, dass ich habe das Gefühl, ich werde zuerst als Transautor betrachtet und dann vielleicht irgendwann am Ende über meine Sprache. Und für mich ist es aber, mein Zugang zum Schreiben ist viel mehr meine Sprache als mein Transsein. Und natürlich spielt mein Transsein eine Riesenrolle in meinem Schreiben. Und ich will mich gar nicht davon so distanzieren müssen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, durch den Blick von außen muss ich mich in meinem Schreiben ein bisschen davon distanzieren. Obwohl es natürlich eine Riesenrolle spielt und die Art und Weise, und ich das auch in mein Schreiben mit einbringe, wie ich über Körper nachdenke oder über Grenzen oder irgendwie über Wandelbarkeit und das spielt natürlich eine große Rolle, aber ich möchte bestimmen, welche Rolle das spielt und ich möchte bestimmen, wann das eine Rolle spielt und inwieweit, und es darf nicht das Einzige sein, was mein Schreiben bestimmt, und das frustriert mich schon auch manchmal, dass ich das Gefühl habe, das ist so die Identität, es geht erstmal darum, wer schreibt und gar nicht so, also sobald es eine marginalisierte Identität gibt von der Autorinnenschaft, geht es darum, wer schreibt hier eigentlich und gar nicht mehr so darum, was wird geschrieben und wie wird es ausgedrückt und welche literaturästhetischen Kriterien werden hier vielleicht benutzt und bedient und irgendwie, ja.
Und wie machen Sie das, wenn Sie dann Autorinnen und Autoren aussuchen jetzt für Ihr Magazin? Was müssen die quasi können, um bei Ihnen erscheinen zu können?
Also die müssen gar nichts können und beziehungsweise ich glaube, genau, also es gab weder eine thematische noch eine formale Eingrenzung bei beiden Magazinen, die es bisher gab. Und das war mir auch irgendwie wichtig. Und ich habe das Gefühl, es gibt wenig Räume, sich von diesen Erwartungen auch lösen zu dürfen. Und natürlich, und dann geht es natürlich weiter, selbst wenn man sich von diesen Erwartungen gelöst hat, man hat keine Macht darüber, was passiert mit einem Text, wenn er in der Welt ist, sozusagen. Und das kann ich natürlich auch nicht beeinflussen in dem Moment, wo ich transkodiert herausgebe. Die Texte sind draußen, die Texte werden bewertet, gelesen. Darauf habe ich keinen Einfluss mehr. Und ich habe aber Einfluss darauf, wer kommt in dieses Heft und wie dürfen diese Menschen sich ausdrücken. Und ich glaube, da war mir einfach wichtig, Menschen Raum zu geben, sich auf die Art und Weise auszudrücken, wie sie das wollen und nicht, weil sie ein bestimmtes Narrativ bedienen, weil sie verkauft werden müssen, weil sie irgendwie bestimmte Erwartungen erfüllen. Und ich versuche, oder ich glaube, ich sehne mich einfach sehr nach so, also nach so einer Überschneidung von literarisch schreibenden Transpersonen, dass das mehr irgendwie so, dass es das mehr gibt und mehr geben darf auch irgendwie.
Da gibt es ja auch historisch jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel. Also mir fällt da jetzt gar nicht wirklich was ein. Knüpfen Sie denn da auch, versuchen Sie auch da irgendwie anzuknüpfen an historische Vorbilder? Oder gibt es überhaupt sowas, auf was man sich da berufen kann?
Also ich meine, es ist ja kein Zufall, dass wir uns an ganz wenig erinnern. Es ist natürlich, es wurde ganz viel vernichtet, verbrannt, unsichtbar gemacht. Es ist irgendwie, genau, es ist kein Zufall. Und ich würde sagen, auf so Vorbildebene gibt es für mich zwei verschiedene Dinge. Einmal so literarische Vorbilder und queere Vorbilder. Und natürlich, wenn ich Glück habe, geht das Hand in Hand. Dann sind es queere literarische Vorbilder. Aber das muss nicht sein. Also viele meiner literarischen Vorbilder sind nicht unbedingt queer. Also zum Beispiel liebe ich das Buch Rothunger von Centuran. Oder also so, es muss nicht unbedingt eine queere Person sein. Und historisch interessiere ich mich aber schon sehr für queeres Leben, was es mal gab, und knüpft daran sprachlich an. Und
da haben Sie auch einen Text drüber geschrieben. 22 ist der im Sokultur Verlag, das Buch Blau, erschienen. Und das ist so eine Mischung aus Prosa-Text und so eine Art fast schon Liebesbrief an Gerd Katter. Das war ein Transmann in der Weimarer Republik, der als 16-Jähriger, also 1927, versucht hatte, sich die Brüste abzunehmen. Ist das auch Ihnen wichtig oder eine Aufgabe für Sie als Schriftsteller, eben an solche Schicksale zu erinnern? Weil Sie ja eben sagten, das ist auch vieles einfach vergessen.
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich es als meine Aufgabe sehe. Ich würde sagen, es ist ein Nebeneffekt, den ich sehr liebe. Also ich freue mich darüber, dass das vielleicht passiert und dass ich Menschen, die Transmenschen, die in der Weimarer Republik gelebt haben, irgendwie in diese Zeit zurückhole und diese Leben, die queeren Leben heute mit den queeren Leben damals verbinden kann und das durch meine Sprache tue. Aber ich würde sagen, das ist nicht der Grund, warum ich schreibe. Also der Grund, warum ich schreibe, ist irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann auf ganz leidenschaftliche Art meine Sprache ausleben, wenn ich mich in Verbindung setze mit queeren Leben, was es mal gegeben hat. Und das ist, würde ich sagen, eher meine Motivation und eher meine Herangehensweise. Und diese Geschichten sind auch nie komplett so, wie sie gewesen sind. Es hat immer fiktionale Aspekte, weil es eben so viele Lücken gibt. Ich könnte niemals eine kohärente Geschichte erzählen von dem Leben von einer Transperson in der Weimarer Republik, wenn ich mir nicht auch zugestehen würde, fiktional sein zu dürfen, weil eben so viele Lücken entstanden sind. Und deswegen würde ich sagen, ich würde sagen, wir haben eine große Verantwortung, an Transmenschen zu erinnern, alle. Also we all have, und es ist gut und wichtig, diese Leben immer wieder zu erinnern und wertzuschätzen. Aber ich sehe es nicht als meine persönliche Aufgabe und es ist nicht meine Motivation, warum ich schreibe. Es ist mehr wie ein Nebeneffekt, den ich sehr mag und über den ich mich freue, wenn das passiert.
Also auch das Aufklären ist gar nicht so der erste Impetus, sondern erstmal einfach das Schreiben.
Ja, ich finde es spannend, weil ich würde sagen, meine herausgeberische Arbeit sehe ich als sogar vielleicht ein bisschen politischer an, weil ich da entscheide, wer kommt in das Heft, wer bekommt diese Seite, wer bekommt hier Raum. Und natürlich ist meine Arbeit irgendwo auch auf, also ein Aspekt meiner Arbeit ist irgendwo Aufklärung, aber vielleicht auch irgendwie gar nicht so sehr. Und es gibt ganz viele Transpersonen, die Aufklärung in ihrer schriftstellerischen Arbeit ganz vorne haben. Und denen bin ich sehr dankbar. Und es ist mega wichtig, dass es diese Bücher gibt und diese Menschen, die sagen, ich möchte aufklären irgendwie. Aber ich würde sagen, das, ja, das ist bei mir nicht. Also natürlich will ich irgendwie aufklären und gleichzeitig bin ich auch einfach Autor und bin zufällig trans. Und das fließt natürlich in meine Sprache mit ein. Und ich möchte das überhaupt nicht davon so isolieren. Aber meine Motivation zu schreiben und zu arbeiten ist nicht, eine Cis-Leserschaft mitzunehmen. Also ich schreibe schon eher aus einer Liebe zur Sprache und auch aus einer, also aus, ja, irgendwie aus diesen Gründen und nicht, weil ich das Gefühl habe, boah, Menschen müssten mehr über Transpersonen wissen, also müssten sie auf jeden Fall irgendwie, aber das versuche ich nicht durch meine Sprache und meine Werke, in Anführungszeichen, zu lösen.
Aber Sie geben ja auch Workshops. Im September habe ich gesehen, wieder in der Amerika-Gedenkbibliothek. Worum geht's da? Was erleben Sie da mit den Leuten, die zu Ihnen kommen? Die haben ja sicher auch Fragen.
Ja, das sind so, also das ist auch aus so einer Sehnsucht heraus entstanden, dass die Räume, in denen wir schreiben, also auch ganz metaphorisch die Räume sozusagen, viel zu klein sind und viel zu kurz. Und da muss man schnell zur Arbeit und irgendwie merke ich das selber, dass ich arbeite viel und ich komme viel zu wenig zum Schreiben und diese Workshops sind aus dieser Sehnsucht heraus entstanden, mehr Räume zu haben, in denen man schreibt und auch aus dem Gedanken heraus, Schreiben ist immer so vereinzelt. Es macht auch, genau, es ist auch schön, das manchmal so zusammen und gemeinsam
vernetzen
zu machen,
auch.
Vernetzen, sich zu vernetzen. Genau, und das sind Workshops und Schreibspaces für trans-, inter- und nicht-binäre Personen, wo wir eigentlich im Prinzip zusammenkommen und uns austauschen, was bedeutet uns schreiben und vielleicht auch genau über diese Dinge, über die wir gerade sprechen und aber auch einfach schreiben. Also manchmal sitzen wir auch anderthalb Stunden da und schreiben einfach und am Anfang machen wir eine Runde, worauf wir Lust haben und oft sind alle so, ich bin heute müde, ich auch. Und dann sind wir so, hey, dann lass einfach schreiben. Und der Grund, warum es diese Räume gibt, ist einfach nur, um Orte zu schaffen, wo wir in Ruhe schreiben können.
Biba Oskar-Nass, danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und alles Gute für Sie und für die Literaturzeitschrift Transkodiert, über die wir hier gesprochen haben.
Straßenkritik.
Ich bin der Max, ich promoviere derzeit in Techniksoziologie an der Uni Augsburg. Und eins meiner Lieblingsbücher nennt sich Bullshit Jobs von dem Anthropologen David Graeber. Das basiert so ein bisschen auf einer Umfrage, die in England gemacht wurde, wie viele Leute denn ihren Job für sinnvoll erachten und wie viele ihn für sinnlos erachten. Und tatsächlich kam raus, dass 38% aller Leute gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, sie haben einen Job, der nichts zur Welt beiträgt, also sinnlos ist. Und was das für Depressionen auslöst in diesen Leuten, gleichzeitig aber auch, wie es da kommt, dass gerade die sinnvollen Jobs, die es gibt, nämlich jetzt in der Corona-Pandemie hat man es gemerkt, so systemrelevante Berufe, wie das eigentlich dann gerade die sind, die unterbezahlt sind und die Bullshit-Jobs oft auch gerade die Jobs sind, die besonders gut bezahlt sind. Ja, also es ist wirklich ein Buch, was gleichzeitig zugänglich ist, aber auch jetzt nicht unterkomplex.
In Augsburg liest Max David Graeber Bullshit Jobs vom wahren Sinn der Arbeit aus dem englischen Übersetzer das Buch Sebastian Vogel und erschienen ist es als Taschenbuch für 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Um eine queere Lebensgeschichte geht es heute auch in unserer Buchkritik Happy End, so heißt der neue Roman des amerikanischen Schriftstellers Andrew Sean Greer. Er ist 2018 für Mr. Weniger mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden und diese Figur, dieser Arthur Weniger, der spielt nun wohl auch wieder die Hauptrolle im neuen Buch. Hans von Trotha weiß das genau, er hat Happy End für uns gelesen. Ist das jetzt so eine Art Fortsetzung von diesem ersten, ja sehr erfolgreichen Buch?
Ja, auf fast verstörende Weise. Also es ist die gleiche Hauptfigur und diese Hauptfigur ist dem Autor ja auch sehr nah. Also wird vorgestellt als schwuler, weißer Romancier mittleren Alters. Das war das Thema des ersten Romans. Das ist auch das Thema des zweiten Romans. Auch die Bauweise, die Struktur, die Sprache, es ist alles sehr ähnlich. Und da denkt man ja spontan, das ist ein literarisches Himmelfahrtskommando, einen Pulitzerpreis gekrönten Roman einfach nochmal zu schreiben, was natürlich unfair ist, weil es ein neuer Roman und Spoiler, es lohnt sich trotzdem, weil er einfach gut ist.
Weil er eine gute Geschichte erzählt.
Ja, weil er eine ähnliche Geschichte nochmal erzählt. Die Stärke von Andrew Sean Greer ist wirklich die Art und Weise, wie er erzählt. Seine Sprache, seine Bauweise. Das ist sehr intelligent, das ist sehr witzig, aber es ist auch sehr tiefgründig.
Also, was erzählt er für eine Geschichte?
Er erzählt die Geschichte eines in der Gesellschaft verlorenen mittelalten, weißen, schwulen amerikanischen Autors. Wir erfahren am Anfang dieses neuen Romans auch, dass es einen mittelalten schwarzen Autor des gleichen Namens gibt. Das deutet schon komödiantisch an, dass hier eine gesellschaftliche Analyse zugrunde liegt. Aber gleichzeitig, vor allem sind es die allgemeinmenschlichen Nöte eines zweifelnden Menschen. Und im ersten Roman wurde der ganz klassisch, wie im 18. Jahrhundert, also Greer hat seine Klassiker gut gelesen, von Don Quixote über Sterne bis zu Proust. Im ersten Roman wurde der auf eine Weltreise geschickt. Ganz klassisch, Bildungsroman, um in der großen, weiten Welt sich selbst zu finden und am Schluss wieder in San Francisco anzufangen, aber geläutert. Im zweiten Roman ist die Struktur dieselbe, da ist es aber nicht mehr die Welt, die er bereist, sondern Amerika, und zwar das Amerika unter Donald Trump. Was natürlich interessant ist, der Roman entstand, also die Recherche entstand ganz bewusst nach der Wahl Trumps, und Greer wollte sein eigenes Land besser kennenlernen, und das ist die Grundlage für diesen zweiten Roman.
Jetzt haben Sie aber vorhin schon gesagt, das Tolle ist, wie der erzählt und dass es so komödiantisch ist. Ist das diesmal auch wieder so gelungen?
Ja. Das ist es, und deswegen verzeiht man sozusagen dieses Sequel, den Sequel-Vorwurf. Also es gibt eigentlich sogar zwei Probleme, aber beide meistert er. Das eine ist, seine Art zu erzählen nimmt auch viele Anleihen beim Streaming, beim Film. Und die Streaming-Serien, das sind ja die wahren Gesellschaftsromane unserer Zeit, und das adaptiert er auf sehr intelligente Weise. Gleichzeitig baut er sehr klassisch, literarisch. Und diese Kombination ist sehr gelungen. Die aber zu wiederholen, macht er skeptisch. Aber es funktioniert auch beim zweiten Mal. Das zweite ist, die Reduktion der Welt auf dieses Amerika unter Trump erhöht den Erwartungsdruck einer gesellschaftlichen Analyse in diesem Roman. Und das interessiert ihn nicht wirklich. Was ihn wirklich interessiert, sind seine Figuren, ist seine Geschichte und ist seine Sprache. Und das gab bei mir beim Lesen so ein irritierendes Moment, aber am Ende war ich froh, dass es gemacht hat, weil das sind die drei Sachen, die er wirklich gut kann und die er beim zweiten Mal genauso gut kann wie beim ersten Mal. Und es lohnt sich und macht großen Spaß, das zu lesen. Im Großen wie im Kleinen. Also im Großen, die Motivationen für diese Reisen sind völlig absurd. Das sind so ganz komödiantische Sachen. Die große Kunst von Greer liegt aber in der Sprache. Also er ist sehr, sehr witzig, das kann man dann auch, wenn man genau hinschaut, analysieren. Er beruht sehr viel auf Vergleichen, auf intelligenten, lustigen Vergleichen. Das beherrscht aber auf eine Weise, die es ihm ermöglicht, schwere, tiefgreifende Erkenntnisse auf eine sehr leichte Weise allgemeinmenschlich mitzuteilen.
Aber die richtig große Gesellschaftskritik steckt eben nicht drin.
Na, die liegt ihm zugrunde. Also die wird nicht ausgesprochen. Es ist schon eine sehr große Kunst, auf eine heitere, leichte Weise solche Erkenntnisse zu vermitteln. Und er war ja tatsächlich der allererste Autor ever, der den Pulitzerpreis für eine Komödie bekommen hat. Und das ist ein Buch, oder es sind beides Bücher, die sich erstmal ganz leicht lesen. Und je genauer man hinguckt, wie sie gebaut sind, auf welchen Traditionen sie beruhen, wohin sie führen, ist da viel Arbeit drin, literarische Arbeit und ein großes Können. Das ist eine Form, gesellschaftliche Analyse zu transportieren, die ist ein bisschen verkappter, aber sie ist halt hochliterarisch, finde ich. Und amüsant, aber schon auch hilfreich.
Also Hans von Trotta empfiehlt den neuen Roman von Andrew Sean Greer. Happy End heißt er, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Charlotte Milch. Erschienen ist das Buch im Fischer Verlag für 24 Euro. Die kleine Schwester am Fahnenmast hochziehen oder den Kopf so tief in die Suppenschüssel stecken, dass man nicht mehr rauskommt. Auf solche Ideen kommen Kinder seit Generationen, auch dank Michel aus Lönneberger. Vor 60 Jahren hat Astrid Lindgren den Lausejungen erfunden, und weil alle seine Streiche lieben, gibt's ihn schon lange nicht nur in Buchform, sondern auch als Filmserie und jetzt in einer Hörspiel-Neuauflage. Elmar Krämer stellt die Folge, als Michel eine Heldentat vollbrachte, vor. We'll be right back.
Es reichen schon wenige Sekunden der Anfangsmelodie und schon ist man drin in der Michel-Welt. Überschaubar, beschwingt und das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Kinderstreich oder ein Missgeschick.
Michel, was hast du nun wieder ausgeheckt?
Anton, was ist los?
Mama, Michel jagt die Katze.
Michel, lass doch die Katze in Ruhe.
Er macht immer nur Unfug, dieser Junge. So einen Bengel wie den habe ich noch nie gesehen.
Die neuen Hörspiele sind aufwendig produziert, mit viel Geräusch und Atmosphären und mit einem überzeugenden SprecherInnen-Ensemble. Unter anderem Katja Brügge als Erzählerin, einem lebensfrohen Jonas Kirsch als Michel, Gabriele Lippbach als Mutter Alma, Michael Prelle als Vater Anton, Hedi Kriegeskotte als wunderbar besorgte Krösa Maya. Garniert wird das Ganze mit abwechslungsreicher Musik. Michel aus Lönneberger stellt sich seit nunmehr 60 Jahren aus seiner kindlichen Perspektive Fragen, die es zu beantworten gilt. Und die den Erwachsenen meist wie dumme Streiche erscheinen.
Die Katze habe ich doch nur gejagt, um zu sehen, ob ich genauso schnell laufen kann wie sie.
Die Geschichten von Astrid Lindgren spielen irgendwann Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Schweden. In einer herzerfrischend einfachen Welt. Abgeschieden von den Wirren des aktuellen Zeitgeschehens, unbeschwert und wohl auch genau deshalb heute noch ihren Charme versprühend.
Ich fand es lustig, über Michel zu schreiben. Und weißt du warum? Weil Michel halt ein Kind in einer Welt war, die der Welt ähnelte, in der ich selbst gelebt habe, als ich klein war.
Erzählt Astrid Lindgren in einem Zeitungsinterview in den 1970er Jahren.
Eine Welt, die es nicht mehr gibt.
Da sperrt Michel aus Versehen seinen Vater in der Trisselbude, dem Plumpsklo, ein und der muss letztendlich im strömenden Regen mit der Säge befreit werden.
Ich bin nass bis auf die Haut. Morgen bin ich auf jeden Fall erkältet.
Nein, du wirst dich nicht erkälten. Die Hauptsache ist, dass man trockene Füße behält.
Wer es glaubt.
Man hört den Regen prasseln, den Vater leiden und Michels etwas besserwisserischen Enthusiasmus alles überspielen.
Jetzt hab ich aber die Nase voll.
Erst veröffentlicht 1963 wurde Michel aus Lönneberger in 53 Sprachen übersetzt und weltweit rund 30 Millionen Mal verkauft. Dass Michel im schwedischen Original Emil heißt, ist längst bekannt.
Es muss alles seine Ordnung haben.
Die anlässlich des 60. Jubiläums neu aufgelegten Hörspiele verstehen es aufs Vortrefflichste, Michels Welt akustisch darzustellen. Dabei klingen sie trotz der historischen Szenerien, die sie beschreiben, frisch und soundoptimiert und auch von der Ansprache her moderner. Und trotzdem, es muhen die Kühe, mauzen die Katzen, bellen die Hunde und knarren Dielen, Türen und Pferdewagen, dass es nur so eine Freude ist. Und das nicht nur für Kinder. Denn Astrid Lindgren wollte mit ihren Michel-Geschichten auch Erwachsene für die Sicht von Kindern auf die Welt sensibilisieren.
Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war.
Die Hörspiel-Neuauflage umfasst 6 CDs, die mit einer Laufzeit von knapp 30 Minuten bis zu 1,5 Stunden allerdings recht unterschiedlich lang ausfallen. Wobei die kürzeste, als Michel ein lustiges Leben führte, mit dem Besuch auf der Festwiese, in der Michel für die Festnahme eines berüchtigten Diebes sorgt und sich durch äußerstes Geschick ein Pferd erhandelt, wohl eine der amüsantesten und zugleich spannendsten Geschichten ist. Fazit: liebevoll produzierter Stoff für lange Fahrten in den Sommerurlaub.
Elmar Krämer über die neue Hörspieledition von Michel aus Lönneberger, der in diesem Jahr auch schon 60 wird. Als Michel eine Heldentat vollbracht hat, ist bei Oetinger Media erschienen für 11,45 Euro. Mehr als 30 Jahre lang hat Oliver Ziller die Leipziger Buchmesse geprägt. Er hat ihr nach der Wende eine neue Richtung gegeben und sie seit 1993 als Direktor auch durch schwere Zeiten wie die Pandemie manövriert. Umso mehr hat die Nachricht die Branche bewegt, dass er zum Jahresende aufhören wird und dass er diesen Schritt aus persönlichen Gründen geht, so die offizielle Version. Das haben wir hier in der Lesart auch schon hinterfragt. Heute bin ich mit Waldstein-Verleger Thedel von Wallmoden verbunden. Guten Morgen, Herr von Wallmoden.
Guten Morgen, Frau Gerd.
Was war denn Ihre Reaktion auf diese Nachricht von Oliver Zilles Rückzug von der Leipziger Buchmesse? Der Börsenverein hat ja von einem schweren Schlag für die Branche gesprochen. Warum? Was macht Oliver Ziller offenbar so unentbehrlich?
Ja, also ich habe das ähnlich empfunden, Frau Gerd, dass dieser Rückzug von der Leitung der Leipziger Buchmesse aus, wie es so heißt, persönlichen Gründen ein Alarmsignal allerhöchster Ordnung ist. Oliver Zille, Sie sagten es schon, leitet die Leipziger Buchmesse seit über 30 Jahren. Und man muss sich, glaube ich, ein bisschen die Konstellation vergegenwärtigen, die ein bisschen anders ist als bei der Frankfurter Buchmesse. Die Leipziger Messe insgesamt wird vom Land Sachsen und von der Stadt Leipzig zu gleichen Teilen als Gesellschaft betrieben. Diese Gesamtmesse hat eine Vielzahl von, sagen wir mal salopp, Produkten, von denen die Buchmesse eines ist. Aber sie ist eines der publikumsträchtigsten und eines der ökonomisch erfolgreichsten Produkte. Also die Buchmesse Leipzig liefert Erträge ab an die Messegesellschaft. Und das seit vielen Jahren und das unter schwierigsten Bedingungen. Wenn nun derjenige, der in der ganzen Branche das Gesicht dieser Messe ist, der enorm vernetzt ist mit den Verlagen, mit dem literarischen Leben in diesem Land, wenn Oliver Zille nun, wie es heißt, aus persönlichen Gründen nach 30 Jahren zum Jahresende den Posten niederlegt und niemand von den Verantwortlichen, also weder Burkhard Jung, der Oberbürgermeister von Leipzig, oder Michael Kretschmer, der Ministerpräsident des Landes Sachsen, niemand sagt etwas, geschweige denn die beiden Geschäftsführer der Leipziger Messe, Markus Geisenberger und Martin Buhl-Wagner, niemand sagt, wie es weitergehen soll, also wer ab 1. Januar diesen Job machen soll, dann finde ich das äußerst alarmierend.
Unser Kollege Max Kubal, der hat viel recherchiert über den Fall und von verschiedenen Kennern auch der Sache gehört, es hätte wohl Differenzen zwischen der Geschäftsleitung und Oliver Zille gegeben. Da will aber auch niemand mit Namen was dazu sagen. Und es ist wohl eine Neuausrichtung der Messe geplant. Haben Sie eine Idee, was da geplant sein könnte?
Also eine Neuausrichtung der Messe kann ich mir eigentlich nur so vorstellen, dass sie insofern sich neu ausrichten soll, dass sie der insgesamt ja defizitären Leipziger Messegesellschaft mehr Geld abliefern soll. Das heißt, die Leipziger Messe, wie Oliver Zille sie in 30 Jahren zu einer Kulturveranstaltung entwickelt hat, soll weniger für Kultur ausgeben und mehr Geld abliefern. Ein zweiter Konflikt ist, dass das überschaubar kleine Team der Leipziger Buchmesse, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, ungefähr 13 oder 14 Vollzeitäquivalente managen diese Riesenveranstaltung mit mehr als einer Viertelmillion Besuchern pro Jahr. Und für diese kleine Anzahl von Mitarbeitern gibt es seit kurzem einen sehr, sehr lange verhandelten Tarifvertrag. Und das Ergebnis dieser Verhandlungen ist, so scheint mir, unbefriedigend ausgefallen, sodass auch darin ein Alarmruf zu verstehen ist, den Oliver Zille nun uns allen, der ganzen Branchenöffentlichkeit, übermittelt hat. Und ich kann nur sagen, wer in der Leipziger Messeleitung, also Herr Geisenberger und Herr Buhl-Wagner, und wer in der Stadt Leipzig und im Land Sachsen dieses Alarmsignal nicht ernst nimmt, hat die Zeichen nicht gehört. Mir scheint es vollkommen ausgeschlossen, dass jemand ohne die Kontakte und das Detailwissen von Oliver Zille und mit dem ihm so loyal verbundenen winzigen Team das machen kann.
Jetzt war die Messe in Corona ja mehrfach ausgefallen. Dann gab es letztes Jahr eine alternative Pop-up-Messe. Jetzt wieder ein Riesenandrang in diesem Jahr. Aber eben auch immer Diskussionen, ob Leipzig so in der Form bleiben soll. Denn anders als in Frankfurt werden ja in Leipzig kaum Geschäfte gemacht. Warum ist Leipzig für einen Verlag wie Ihren trotzdem so wichtig?
Leipzig ist die wichtigste Veranstaltung für alle Verlage, die im populären Sachbuch und der Belletristik unterwegs sind. Leipzig hat mit Leipzig liest, und wenn Sie sich erinnern, war Leipzig liest zu Anfang eine ausschließlich von Bertelsmann, vom Club Bertelsmann unterstützte Veranstaltung. Jetzt muss es sich selbst tragen. Leipzig liest hat mit 1700 Veranstaltungen circa, es ist die Riesenkontaktbörse zwischen Verlagen und Medien, zwischen Verlagen und Veranstaltern, also auf den Buchmessen, auf der Leipziger Buchmesse, bringen wir unsere Autorinnen und Autoren mit Lesungsveranstaltern in Kontakt und verabreden eigentlich die Lesereisen für den Herbst oder fürs nächste Frühjahr schon. Und die Einkünfte für die Autorinnen und Autoren, die aus Lesungen resultieren, sind ein so zentral wichtiger Einkommensbestandteil der deutschsprachigen Literatur, dass, wenn uns diese Kontaktbörse und diese Anbahnungsmöglichkeit in Leipzig fehlen würde, wir in sehr schwieriges Wasser geraten. Das ist einmal Leipzig liest, aber das ist der Gesamtzusammenhang von der Leipziger Buchmesse als Kulturveranstaltung. Man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, was diese Veranstaltung auch mit dem Buchpreis für europäische Verständigung zum Beispiel an Zugewinn an demokratischer Kultur in diesem Land bedeutet. Auch das ist enorm wichtig. Und das ist natürlich nicht zum Nulltarif zu haben. Ein Buchpreis wie der Buchpreis zur europäischen Verständigung kostet natürlich Geld. Und wenn die Messeleitung, Herr Geisenberger oder Herr Buhl-Wagner, mehr Geld abgeliefert haben wollen, muss man an all diesen Dingen sparen. Und das ist die einzige Neuausrichtung, die ich mir plausibel vorstellen kann. Denn ob man die Schwerpunkte etwa die der Manga Comic Convention, ob man da nun mehr Aussteller und noch mehr Gäste in diesem Segment hat, mehr ist immer gut. Darüber kann es keinen Dissens gegeben haben. Die Frage ist, wie viel Geld nimmt die Leipziger Buchmesse für Kultur in die Hand und reduziert dadurch den Gewinn, den sie abliefert? Und wie werden diese fabelhaften Mitarbeiter in Leipzig bezahlt? Das sind die beiden Stellschrauben, um die es, wie mir scheint, in diesem Konflikt geht. Und wenn ein so erfahrener und verhandlungssicherer Direktor wie Oliver Zille, ja, man kann das gar nicht anders sagen, wenn so jemand hinhaut, dann gehen alle Signale auf Rot. Und ich bin bestürzt, dass von Herrn Geisenberger und Herrn Buhl-Wagner nichts, aber auch kein Sterbenswörtchen in dieser Sache zu hören ist. Glauben die beiden Herren, sie könnten das alleine machen?
Denken Sie, Herr von Walmoden, dass vielleicht auch von Verlagsseite da noch was kommt? Also, dass man sich da vielleicht an die Stadt Leipzig oder auch an die Geschäftsführung der Messe wendet, so ein Zusammenschluss von Verlagen und sagt, hier, wir möchten dazu was hören oder wir wollen, dass Oliver Zille bleibt?
Also, der Börsenverein hat sich ja positioniert. Und ansonsten sind wir ja im Grunde genommen als Mitgliedsunternehmen des Börsenvereins organisiert. In Leipzig sitzt die Kurt-Wolf-Stiftung, die für eine relativ große Zahl kleinerer, unabhängiger Verlage spricht. Auch von dort ist, soweit ich informiert bin, die Vorstandsvorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung, Katharina Meyer, hat sich dazu geäußert. Ich weiß nicht, ob legerer Umgang ist oder Interesselosigkeit von Burkhard Jung, der ja im Grunde genommen neben dem Ministerpräsidenten, aber er ist als Oberbürgermeister von Leipzig näher dran, von Burkhard Jung war in dieser Sache jetzt in den letzten 14 Tagen noch nichts zu hören.
Tedel von Walmoden, Verleger von Wallstein in Göttingen. Vielen Dank, Herr von Walmoden, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.